Guten Morgen. Ich wurde ja schon vorgestellt. Oh, danke schön. Danke. Das hilft mir auch ein bisschen wach zu werden hier. Tatsächlich. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin heute Morgen noch etwas zeitlich aufgestanden, um den Rest der Predigt noch vorzubereiten. Das mache ich manchmal. Nein, das soll jetzt nicht irgendwie halt so bedauern von euch irgendwie halt rüberkommen, sondern das ist einfach so. Macht auch nichts. Ja, Inga hat das Thema schon gesagt. Es lautet heute eben aus dieser Paulus-Reihe, Paulus dankbar trotz Enttäuschung in der Gemeinde. Und wir sind ja eben gerade dabei, halt uns so durch diese Paulus-Briefe zu bewegen in der Gemeinde, auch in Kleingruppen. Und heute und auch in der kommenden Woche wird es um den ersten Korintherbrief gehen. Und ich möchte heute, weil es eben halt sozusagen hier irgendwie auch Teil 1 ist, darüber nochmal so einen Überblick geben über den ersten Korintherbrief, wovon handelt er eigentlich. Dann gehe ich natürlich auf das Thema ein, wobei ich am Ende bereits auf das zu sprechen komme, was dann nächste Woche Thema sein wird. Das möge man mir verzeihen, besonders Alex Kelly, der dann die Predigt halten wird, aber ich fühlte mich irgendwie so geführt. So, das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass er nächste Woche über 1. Korinther 13 predigt. Da war ich irgendwie schon ziemlich durch und hatte jetzt auch nicht noch das Empfinden, das noch alles großartig umzustellen. Also, so. Aber ich finde, es passt. Ich möchte gerne den Predigtext zu Beginn vorlesen. 1. Korinther, 1. Kapitel, die Verse 1 bis 6, in dem Heft steht 1 bis 9, aber ich belasse es mal mit den ersten 6 Versen. Und auf der Folie seht ihr nur sozusagen das Wichtigste, um was es heute auch gehen soll. Paulus, den Gott zum Apostel von Jesus Christus berufen hat, und sein Mitarbeiter Sosthenes schreiben diesen Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch Jesus Christus zu Gott gehören. Ja, ihr seid Gottes eigenes Volk. Er hat euch berufen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Zu diesem Volk gehören auch alle anderen, die Jesus Christus auf der ganzen Welt als unseren gemeinsamen Herrn anbeten. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wieder danke ich meinem Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Durch ihn seid ihr in allem reich geworden, reich an guten Worten und tiefer Erkenntnis, wie sie der Heilige Geist schenkt. Die Botschaft von Christus ist der feste Grund eures Glaubens. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie Paulus im Rahmen seiner zweiten Missionsreise nach Korinth kam. Er fand zunächst Aufnahme bei einem Ehepaar, Priscilla und Aquila, die ebenso wie Paulus als Zeltmacher tätig waren. Und Paulus besuchte regelmäßig, wie er das auch in vielen anderen Orten so zunächst getan hat, die Synagogen, um Juden wie Griechen von dem Evangelium zu überzeugen. Nachdem die Juden aber diese Botschaft weitestgehend ablehnten, verlagerte Paulus seine missionarische Tätigkeit auf die heidnische Bevölkerung. Und die Apostelgeschichte berichtet, dass Paulus insgesamt sich für 1,5 Jahre, für 18 Monate in Korinth aufhielt, bevor er dann weiterzog. Korinth existiert heute noch, nicht mehr ganz so bedeutend, nicht mehr ganz so groß wie damals. Denn damals war es die Hauptstadt der Provinz Achaia, eines der größten Städte im Römischen Reich und strategisch sehr günstig gelegen als Wirtschaftsstandort und wahrscheinlich recht wohlhabend, da viele Warenlieferungen die Landenge bei Korinth passieren mussten. Und ich erwähne so ein bisschen den historischen Hintergrund, weil viele Probleme der korinthischen Gemeinde sicher auch mit dem Standort zusammenhingen. Es war eben keine Gemeinde auf dem Land, idyllisch gelegen und irgendwie schön weit weg von der Welt, sondern eben eine Gemeinde in einer Großstadt mit all ihren Annehmlichkeiten, aber dadurch eben auch anfällig, sich nicht klar von der Lebensweise der normalen Bürger von Korinth abzugrenzen. Und die mag ja auch soweit okay gewesen sein, aber es gab Dinge, wie zum Beispiel die Tempelprostitution oder gewisse philosophische Vorstellungen, welche nicht mit dem christlichen Glauben vereinbar waren. Und wer von euch bei der Bibellese mitmacht, hat in den letzten Tagen die ersten 8 Kapitel des Briefes gelesen und dürfte dabei auf allerlei Bedenkenswertes gestoßen sein. Es gab da zum Beispiel eine Art Personenkult in der Gemeinde. Die eine Gruppe hielt zu Paulus, die andere Gemeinde hielt es mehr mit Apollos, das war ein Mitarbeiter von Paulus, der später in die Gemeinde kam. Ein anderer sagte, ich bin ein Fan von Petrus, und die anderen sagten, ich gehöre zu Christus. Und dann gab es jemanden, der mit seiner Stiefmutter zusammenlebte, was offenbar auch eine sexuelle Beziehung bedeutete. Und das war sogar in der damaligen heidnischen Welt ein echtes No-Go. Und nicht nur das, die Gemeinde hielt das auch für in Ordnung, offenbar. In Kapitel 6 wird beschrieben, dass es diverse Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Gemeinde gab, welche unglaublicherweise vor einem öffentlichen Gericht verhandelt wurden. Und nur dieser eine Punkt ist für mich sehr schwer zu verstehen. Also, dass es Streit gibt innerhalb einer Gemeinde, ist wahrscheinlich jetzt kein Geheimnis, das mag vorkommen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, mit einem von euch irgendwie vor Gericht zu gehen. Und genau das passiert in dieser Gemeinde. Und über all das erfährt Paulus in der Ferne. Er hält sich zur Zeit der Abfassung des ersten Korintherbriefes, nämlich in Ephesus, auf. Das ist sozusagen auf der anderen Seite vom Ägäischen Meer, scheint irgendwie dicht dran zu sein, aber in der damaligen Zeit war es das natürlich überhaupt nicht. Und ich frage mich, wie mag es Paulus wohl ergangen sein, als er von all den Schwierigkeiten erfuhr? Den Gruppierungen innerhalb der Gemeinde, vielleicht mit der dem Gefahr einer Gemeindespaltung, den Rechtsstreitigkeiten, den theologischen Fragestellungen und so weiter. Und vielleicht wäre er am liebsten gleich nach Korinth aufgebrochen, aber das geht halt nicht. Er schreibt selber in Vers 16,8, ich habe vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Hier steht mir die Tür weit offen für ein erfolgreiches Wirken und ich muss mich mit vielen Gegnern auseinandersetzen. Er war also eingespannt und gleichzeitig hört man heraus, dass es keine einfache Zeit für ihn war. Aber er möchte die Korinther nicht warten lassen, bis er selber vorbeikommen kann, sondern verfasst als Antwort auf die Problematik eben unseren ersten Korintherbrief. Sicherlich in Sorge, vielleicht auch verärgert oder ein wenig enttäuscht. Wie hätte man den Brief auch beginnen können? Vielleicht eher so: Wie könnt ihr es nur wagen? Was erlaubt ihr euch? Wartet nur, bis ich vorbeikomme. Oder macht doch, was ihr wollt. Ich bin raus. Das tat er aber nicht. Paulus hingegen nimmt sich die Zeit, zunächst zu danken. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer wieder danke ich Gott dafür, dass er euch durch Jesus Christus seine unverdiente Güte erwiesen hat. Jetzt könnte man einwenden, dass dies in antiken Briefen der damaligen Zeit Standard war. Das habe ich zumindest so mal nachgelesen. So wie heute eben halt auch Briefe eine bestimmte Form haben, hatten eben auch antike Briefe eine bestimmte Form. Es gab den Namen des Absenders, Namen des Empfängers, ein Gruß, eben eine Danksagung, ein Hauptteil und ein Abschiedsgruß. Und auch in anderen Briefen, wenn man die liest von Paulus, da findet sich ja auch immer so zu Beginn meistens so eine Dankformel. Aber ich glaube, das war eben mehr als eine Floskel. Ich denke, es ist ein Lebensstil von Paulus geworden, dankbar zu sein. Warum denke ich das? Weil Paulus am eigenen Leib erfahren hat, was Gnade bedeutet. Er, der in früheren Jahren ein Christenverfolger war, durch den Christen ins Gefängnis geworfen worden, der, wir kennen ja noch bis heute so dieses Sprichwort, der vom Saulus zum Paulus wurde. In einem anderen Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus drückt Paulus das so aus. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft, aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Und so wie Paulus dankbar für die Gnade ist, glauben zu dürfen, ist er Gott für die Gnade dankbar, die er den Korinthern geschenkt hat. Aber die Frage ist, ob das auch die Korinther so gesehen haben. Waren sie dankbar, trotz all der Schwierigkeiten? Stellen wir uns mal vor, wir wären Teil dieser Gemeinde gewesen. Wir sind vielleicht gerade neu Christen geworden. Wir haben gehört, dass Gott uns liebt und wir uns deshalb auch in Liebe annehmen sollen. Und dann erfahren wir, dass sich Gemeindeglieder gegenseitig vor Gericht anklagen. Wir hören von der Einheit des Leibes Christi, aber beim Abendmahl in dieser Gemeinde essen sich manche pappsatt und andere kriegen nichts ab und dürfen hungern. Und die Gottesdienste laufen sowieso ziemlich chaotisch ab. Und all das geschieht in Korinth. Und wir haben vermutlich nicht mal irgendwie eine andere Gemeinde in der Umgebung, um die Ecke zur Auswahl, zu der wir gehen könnten. Also bloß weg von hier funktioniert dort nicht. Und ich frage dich, wie geht es dir zurzeit mit Gemeinde, mit der Christusgemeinde Barmbek Nord? Bist du gerade einfach froh, hier dazuzugehören, oder bist du auch enttäuscht? Hattest du Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind? Vielleicht mag das den einen hier überraschen, diese Frage von mir gestellt zu bekommen heute Morgen. Jemand, der ganz neu zur Christusgemeinde gehört, der ganz neu Christus kennengelernt hat und sich hier so richtig wohlfühlt. Aber die Wahrheit ist, dass diese Gemeinde tatsächlich nicht perfekt ist. Große Überraschung, so wie keine Gemeinde auf der Welt. Selbst eine vom Apostel Paulus persönlich gegründete Gemeinde, also vom Apostel Paulus persönlich gegründete Gemeinde, ist das Gegenteil von perfekt. Und man sagt ja gerne, sobald ich durch die Tür gehe, ist die Gemeinde eben nicht mehr vollkommen. Aber ich möchte das auch nicht bagatellisieren, denn es ist ja wahr, dass viele sicherlich von uns im Laufe der Zeit auch negative Dinge mit Gemeinde in Verbindung bringen. Und ich darf kurz von mir persönlich etwas erzählen, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, dann ist es ja immer einfacher, irgendwie davon zu erzählen. Aber es war vor ungefähr anderthalb Jahren, da hat sich meine Dankbarkeit gegenüber der Christusgemeinde Barmbek-Nord etwas in Grenzen gehalten. Ich hatte das Empfinden, dass Gemeinde mehr wie eine To-Do-Liste ist, ein Abhaken von Dingen, die man eben halt tun muss. Es ging irgendwie nur um Leistung. Es ging mir auch körperlich nicht so toll und letztlich war ich froh, das wissen einige von euch, dass ich dann im Herbst ungefähr 2017 für einige Wochen in einer Reha war und in der Zeit einfach abtauchen konnte. Und ich habe in den fünf Wochen nicht einmal den Gottesdienst oder irgendeinen Gottesdienst besucht und ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Eine Zeit ohne Verpflichtung, ohne Termine. Und ich habe die Gemeinde, das muss ich auch ehrlich sagen, nicht sonderlich vermisst. Und es hatte sich bei mir so ein gewisser Groll eingenistet, der mir in erster Linie nicht gut tat. Und ich bin dankbar, dass ich heute nicht mehr so empfinde. Und auf den Grund komme ich gegen Ende der Predigt zu sprechen. Aber noch einmal, machen wir uns da nichts vor. Negative Erfahrungen und Empfindungen von Enttäuschung kommen vor. Kommen wir zurück auf die Gemeinde in Korinth, in der so einiges im Argen lag. Paulus nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Er spricht die Dinge an, die nicht okay sind und die geändert werden müssen. Er fordert dazu auf, denjenigen mit der unguten Beziehung zur Stiefmutter sogar aus der Gemeinde auszuschließen. Er fordert die starken Christen in der Gemeinde auf, Rücksicht auf die schwachen Christen zu nehmen, wo es um das Essen von Götzenopferfleisch geht. Er spricht also Dinge an. Er mahnt zur Korrektur, aber dann geht er plötzlich einen ganz anderen Weg. Als er so mitten dabei ist, über die Gaben zu sprechen, schreibt er plötzlich, ach wisst ihr was, die Gaben, also die Gabe der Heilung, das Sprachengebet, die Gabe der Lehre und der Wundertaten sind ja alle ganz schön und gut. Aber jetzt zeige ich euch einen besseren Weg. Und dann schreibt Paulus, und wir können das im 13. Kapitel nachlesen, über die Liebe. Und er meint eine spezielle Liebe. Es geht ihm nicht primär um Partnerschaft oder Ehe. Liebe heißt hier aus dem Griechischen übersetzt Agape. Das Wort, welches im Neuen Testament sehr oft für Liebe verwendet wird. Und was Agape, Liebe bedeutet, drückt vielleicht Johannes 15,9 recht gut aus. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe, gleich Agape. Die Agape-Liebe ist die Liebe, mit der Gott uns liebt und in der wir bleiben sollen. Und gleich darauf in Vers 12 wird diese Agape-Liebe noch erweitert, wo Jesus zu uns sagt, beziehungsweise uns sogar gebietet, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Wir sind in dieser Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn mit verwoben. Wir sind abhängig von dieser Liebe. Aus ihr entspringt alles. Und ohne sie können wir nichts tun. Und Paulus betont im Brief an die Korinther, dass all unser christliches Tun letztlich nichts nützt, wenn wir es nicht aus Liebe tun. Ich denke, wir werden nächste Woche nochmal viel tiefer in das Thema eintauchen. Jedenfalls zählt Paulus dann in Kapitel 13 auf, was die Agape-Liebe ist, beziehungsweise was sie bewirkt. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich. Sie trägt Böses nicht nach. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Und angesichts der Problematik in der Gemeinde sehe ich Kapitel 13 so als Mittelpunkt des Briefes, als Schlüssel zur Überwindung diverser Probleme. Wer liebt und sich geliebt weiß, lebt doch vermutlich ganz anders. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere von euch noch daran erinnern, in grauer Vorzeit, als ihr einmal so richtig verliebt wart und so die Schmetterlinge im Bauch herumgeflattert sind, lang ist es her, vielleicht. Und fühlt sich da dieser manchmal etwas graue Alltag nicht ganz anders an? Aber wahrscheinlich lässt sich ja so die Liebe zwischen Gott und uns nicht beschreiben, denn es geht ja nicht primär um Gefühle, die irgendwie heute da sind und morgen wieder verschwunden. Und eher ist es so wie bei der Liebe zwischen Eltern und ihrem Kind. Unser 5-jähriger Sohn wird sicher auch schon einiges einstecken müssen, nehme ich an. Das Leben ist auch für ihn nicht immer leicht. Aber ich vermute, dass ein vielleicht anstrengender Tag im Kindergarten oder ein Arztbesuch keine große Rolle mehr spielt, wenn er im Arm seiner Mama oder auch manchmal seines Papas kuscheln kann und dort mit Liebe beschenkt wird, die ihm neue Kraft gibt. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, na, das ist schön und gut, aber wie kann ich jetzt dankbar sein, wenn in meinem Leben gerade alles nicht rund läuft, wenn ich mich in der Gemeinde nicht wohlfühle, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Um beim Thema Gemeinde zu bleiben, ich denke, es ist gut, konkrete Schritte zu tun. Und ich möchte dazu ermutigen, darüber ins Gespräch zu kommen, an geeigneter Stelle, im Hauskreis oder vielleicht mit einem Zweierschaftspartner. Und vielleicht wäre auch ein erster Schritt einmal, für sich beten zu lassen. Wir bieten ja auch hier immer regelmäßig Gebet an. Und die Frage ist ja auch, sind meine Empfindungen berechtigt? Habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen? Oder ja auch nicht, und man stellt fest, okay, in unserer Gemeinde läuft es an dieser Stelle wirklich nicht gut, das sollten wir ändern. Aber ich hoffe, die Basis, aus der wir heraus agieren, ist die, worüber Paulus so begeistert war. Geliebt und angenommen zu sein von Gott und Dankbarkeit für dieses Geschenk zu empfinden. Und wenn ich auf mich schaue, würde ich sagen, ich bin wieder einmal durch diese Agape-Liebe erneuert worden. Und aus ihr ist erneut eine andere Sicht auf Gemeinde entstanden. Eine Sichtweise mit Gottes Augen, der jeden von uns, mich eingeschlossen, liebt und begabt hat. Eine Liebe, die uns zeigt, dass wir einander brauchen. Und damit ist die Gemeinde wie auch die Welt an sich immer noch nicht der perfekte Ort. Und es gibt noch vieles zu tun oder zu verbessern. Aber das Fundament an sich, auf dem ich stehe, hat mir neuen Halt und neue Zuversicht gegeben. Lasst uns noch für eine Minute still werden vor Gott. Legt ihm hin, wovon du enttäuscht bist zur Zeit. Gibt es aber dennoch etwas als Frage, gibt es aber dennoch etwas, wofür du dankbar sein kannst? Und weißt du, dass Gott dich angenommen hat und dich liebt? Und nach dieser stillen Zeit, nach dieser einen Minute, werde ich dann noch zum Abschluss mit uns gemeinsam beten. Herr, ich möchte dir sagen, dass ich nicht vollkommen bin. Ich vermute, dass jeder, der hier sitzt, auch nicht vollkommen ist und dass es nicht die perfekte Gemeinde gibt, auch nicht diese Gemeinde. Und dennoch, Gott steht über allem, dass du mich liebst, dass du uns liebst, deine Gemeinde, und dass du uns aufforderst, uns gegenseitig auch zu lieben und wertzuschätzen. Du hast uns nicht als Einzelkämpfer in diese Welt gesandt, sondern als Gemeinschaft. Und hilf du uns bei Enttäuschungen, die da sind, die auch zum Leben gehören, hilf du uns, dass wir da nicht vom Weg abkommen, dass wir nicht unsere Augen uns von dir abwenden, sondern dass wir unsere Augen auf dich richten. Gerade dann, Jesus, dass wir gerade dann empfangen dürfen, dass wir Empfänger deiner Liebe werden, Empfänger deiner Gnade und deiner Annahme. Lass uns darüber zunächst einfach wieder auch Freude erfahren. Dann ist nicht alles gut gleich und die Enttäuschung ist vielleicht immer noch da oder der Grund. Und zeig du uns ganz konkret, was wir tun können. Hilf du aber auch, dass da, wo wir selber nicht weiterkommen, wo wir auch alles getan haben, hilf, dass sich diese Dinge auch ändern, die uns schwerfallen. Danke, dass du das tust, dass du das möchtest. Du möchtest ja, dass wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, aber auch im Leben insgesamt. Du möchtest, dass unser Leben gelingt und nicht mühselig und schwer ist. Danke, dass wir heute auch wieder im Abendmahl auch dort dir begegnen dürfen. Und dazu möchte ich jetzt einladen. Wie immer haben wir hier einen Traubensaft und Brot vorbereitet und als Einladung für euch alle, wenn ihr mögt, während der Lobpreiszeit selber Brot und den Saft zu nehmen. Vielleicht auch die Dinge, die euch einfach auch schwerfallen zur Zeit, abgeben an diesem Ort, an Jesus Christus abgeben. Oder wenn ihr mögt, ich weiß nicht, ob es heute auch ein Gebetsteam gibt, dann möge das Gebetsteam, ja, da wird genickt, dann geht auch gerne zum Gebetsteam nach hinten und erzählt, was euch bedrückt. Lasst für euch beten. Amen.